David als Vorbild in seiner Beziehung zum Herrn. Und er hat investiert und er hat sich etwas kosten lassen, diese Beziehung. Und wir brauchen dieses Verständnis, in die Beziehung zu Gott müssen wir investieren. Die kommt nicht einfach nur, indem wir automatisch in Versammlungen sitzen. Die kommt nicht einfach nur durch die Jahre, die verstreichen, die wir jetzt Christ sind, sondern in diese Beziehung müssen wir investieren. Und ich sagte, da gibt es diese drei Bereiche, wo das auch sichtbar wird. Und das sind unsere Finanzen, das ist unsere Zeit und das sind Beziehungen zu Menschen. Und eigentlich noch ein vierter Punkt, das ist das Opfer der eigenen Gefühle. Das Opfer der eigenen Gefühle. Ich erkläre das ein bisschen. Über Geld habe ich schon ein bisschen etwas gesagt. Zeit. Wenn du das Gebetsleben von David studierst, dann siehst du einige Male Worte wie Gelübde. Was ist ein Gelübde? Ein Gelübde ist eine heilige Festlegung vor Gott. Eine Festlegung, die er getroffen hat in Bezug auf sein Gebetsleben, in Bezug auf sein Leben als Anbeter. Er hat gesagt, ich bete jetzt oder ich lobe dich, um meine Gelübde zu erfüllen. Er hat heilige Versprechungen gegeben, er wird Gott dienen und das Lob Gottes soll alle Zeit aus seinem Mund kommen. Alle Zeit wird er Gott ehren und Gott erheben und Gott loben, alle Zeit, oder ähnliche Worte, stets oder immer oder jeden Tag oder solche Worte findest du bei ihm, wenn er es von seinem Gebetsleben dort schreibt. Das kostet erstens Zeit und die Zeit für Gott müssen wir reservieren. Wenn wir die Zeit für Gott nicht reservieren, werden wir keine Zeit haben. Das ist genau wie mit Geld. Viele Leute sagen, ja, ich bin schon bereit, den Zehnten zu geben. Wenn am Ende des Monats was übrig ist, mit Freuden werde ich dem Herrn geben. Ja. Allein das ist eine Illusion, es bleibt nie etwas übrig. Ja. Also wie macht man das? Man gibt zuerst dem Herrn. Man gibt erst dem Herrn, was dem Herrn gehört, und dann kann man am Ende glauben. Und so ist es auch mit der Zeit. Ja? Statt immer zu stöhnen, wir haben keine Zeit, wir setzen Prioritäten. Und wir machen das, wie Jesus gemacht hat und wie David das gemacht hat. Die beste Zeit, Gott zu suchen, ist am Morgen. Am Morgen, bevor du in den neuen Tag gehst, nimmst du Zeit für Gott und du reservierst Zeit. Du sagst, ja, aber ich habe keine Zeit. Doch, du kannst den Wecker eher stellen. Und siehe da, du hast Zeit. Ja? Das ist eine Offenbarung, die manche noch nicht bekommen haben, dass man den Wecker auf jede beliebige Zeit stellen kann, die man selber festlegt. Ja? Der ist nicht vom Händler so vorgestellt auf die Zeit, wo er jetzt klingelt. Du kannst die Weckzeit vorverlegen. Ja? Und meine Erfahrung ist, lieber systematisch, regelmäßig ein bisschen Zeit investieren jeden Morgen, als wochenlang überhaupt nicht zu beten und dann mal irgendwann wieder ein schlechtes Gewissen zu kriegen und dann reißt man sich zusammen und dann, okay, jetzt aber los und jetzt beten wir gleich eine ganze Stunde. Wenn du kein regelmäßiges Gebetsleben hast, du wirst nicht plötzlich eine Stunde beten. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Und darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwelche Rekorde aufzustellen. Aber wichtig ist diese Beständigkeit. Ich reserviere Zeit für Gott. Jeden Tag. Und es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahmen. Und wir legen uns fest, wir wollen Gott suchen und wir verbringen diese Zeit mit ihm. Wir suchen sein Angesicht. Die zwei Hauptgründe, die ich herausgefunden habe, warum Gläubige kein systematisches, regelmäßiges Gebetsleben haben. Erstens haben sie nicht verstanden, dass sie aktiv ihre Zeit planen müssen. Und zweitens, wenn sie das dann getan haben, viele wissen nicht, was sie dann tun sollen. Wir wissen nicht, ja, wie sucht man Gott? Was macht man denn dann? Wie soll man denn jetzt beten? Ja, Gemeinschaft mit Gott ist ja nicht, Herr, segne meine Arbeit und segne dies und kümmere dich um dieses Problem und löse das noch. Gemeinschaft mit Gott hat etwas nur mit ihm und wer er ist und wie er ist zu tun und nicht mit deinen Nöten. Das kann auch irgendwo mit reinkommen, aber das ist nicht das Zentrum. Und wenn du deine Nöte betest, bist du in 5 Minuten fertig. Spätestens. Ja. Aber wir werden nicht wachsen in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir einfach nur unsere Nöte beten. Ja. Sondern wir müssen diese Zeit reservieren und sagen, das Ziel dieser Zeit ist, wir wollen Gott kennenlernen. Wir wollen Gott kennenlernen. Darum geht es. Wir können doch niemals Gott von Herzen lieben, wenn wir ihn gar nicht kennen. Ja. So sein Wesen, sein Charakter muss von uns erfahren werden. Der Heilige Geist will uns das Wesen Gottes mitteilen. Und das geht nur, wenn wir Zeiten haben, wo wir alles andere ausblenden, wo wir alleine sind. Jesus sagt, du gehst in dein Zimmer, in deine Kammer und schließt ab. Das heißt, da läuft nicht der Fernseher oder das fröhliche Guten Morgen Radio oder irgend sowas. Ja, sondern alles, was dich ablenken will, lässt du beiseite und da bist du mit deiner Bibel und der Zimmerdecke. Am Anfang ist da kein Gott, den man fühlt, den man erlebt, den man wahrnimmt. Da bist du ganz alleine mit deiner Bibel. Und du musst glauben, dass er da ist. Du musst glauben, dass er schaut. Wie kannst du glauben? Jesus hat gesagt, der Vater sieht in das Verborgene. Der Vater sieht in das Verborgene. Wenn du dir Zeit nimmst für Gott, der Vater schätzt das. Es ist ihm wichtig. Und nur wenn du ihm das glaubst oder wenn du Jesus glaubst, was er über den Vater gesagt hat, dann wird früher oder später das anfangen, dass du das erlebst. Hey, das hat wirklich einen Widerhall in meinem Herzen. Das ist jetzt kostbar für Gott und er ist wirklich da und er interessiert sich für das, was ich hier tue. Ja? Es braucht eine Weile, bis unser Herz anfängt, diese geistlichen Realitäten wirklich zu erleben. Und das ist, was viele noch gar nicht verstanden haben. Sie denken, wenn sie nichts von Gott erleben, dann liegt das daran, weil Gott weit weg ist, weil Gott sich für sie nicht interessiert, weil Gott sie verworfen hat, weil Gott sie nicht lieb hat und so weiter. Der einzige Grund, warum wir so wenig von Gott erleben, ist, weil unser Herz nicht trainiert ist, Gott wahrzunehmen, sich auf Gott einzustellen, Gott zu erleben, Gott zu sehen. Es braucht eine Zeit. Und das ist der Sinn dieser regelmäßigen Zeit. Unser Herz wird durch einen Prozess der Veränderung gehen und wir werden fähig, Gott wahrzunehmen. Wir werden fähig, Gott zu erleben, Gott zu genießen, Gott zu spüren. Das ist, worum es geht. Wir haben hier eine jahrhundertealte Tradition von einer Form von Christsein, die nicht aus der Bibel kommt. Und diese Tradition warnt uns vor Gefühlen. Und sie sagt, je weniger Gefühle in deinem Glauben sind, umso reiner ist dein Glaube. Das ist totaler Mist. Wenn du siehst, was David sagt über seine Beziehung, dann hat das eine ganz starke Gefühlskomponente. Womit ich nicht sage, dass wir Gefühlen hinterherrennen. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn die Beziehung zu Gott echt wird, kommen Gefühle ins Spiel. Und Gott wird uns fühlen lassen, dass er sich freut. Gott wird uns fühlen lassen, dass wir wertvoll sind. Gott wird uns fühlen lassen, dass wir Geborgenheit haben. Geborgenheit, Friede, das sind Gefühle. Jeder, der Geborgenheit erlebt, fühlt etwas. Und Gott möchte, dass wir ihn erleben. Und es wäre interessant, einfach mal durch die Psalmen zu gehen und zu studieren, wie viele Male David von Erfahrungen spricht, die auf der Ebene der Gefühle sind. Diese ganzen Begriffe von Sättigung. Gott sättigt uns. Das heißt doch, es ist eine innere Befriedigung, eine innere Erfüllung. Das schenkt Gott. Psalm 36, Vers 8, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügel Schatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Hier müssen wir wissen, dass in der damaligen Kultur, wie heute noch in manchen Kulturen, Fett das Allerwichtigste und das Allerkostbarste am ganzen Essen war. Das können wir heute in unserer kalorienbewussten Kultur nicht nachvollziehen. Wenn wir schon hören, Fett, dann ja. Aber in diesen Kulturen war Fett das Wichtigste. Ja, das war das Beste vom Ganzen. Und so musst du das verstehen, das ist ja nur ein Bild. Ja? Sie laben sich am Fett deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Wenn das nicht von diesem Strom trinken und dass wir von diesem Strom gesättigt werden. Wenn wir Erfüllung, Befriedigung, Sättigung in Gott anfangen zu erleben, wird es so viel leichter sein, all den Versuchungen dieser Welt zu widerstehen, die ja alle nur deswegen so viel Power haben, weil sie Gefühle anbieten. Die Macht der Sünde ist in der Lust. Die Sünde bietet Lustgefühle an. Deswegen ist Sünde so verlockend. Und wenn da jemand ausgehungert ist und leer ist, dann ist er bereit, viel schneller bereit, auf diese Verlockung, dieses Versprechen reinzufallen, als jemand, der gesättigt ist. Also jeder weiß, dass diese Essen an der Pommesbude, oder weiß nicht, wie das bei euch hier heißt, mit diesem Fett und diesem ganzen da Currywurst und so, das ist nicht so tolles Essen. Aber wenn du total hungrig bist und hast 2 Tage nichts gegessen und jemand lädt dich zur Pommesbude ein, du denkst, du bist der König. Ja. Aber wenn du in einem wunderbaren, guten Restaurant getafelt hast und der schmeckt noch so, da hast du den Geschmack noch von diesem wunderbaren Essen so und jemand lädt dich zur Pommesbude ein, das ist, mit Leichtigkeit kannst du das von dir weisen. Mit Leichtigkeit kannst du widerstehen. Und es ist so wichtig, nicht nur für junge Leute, aber es ist wichtig für uns alle, dass wir Gott wirklich spüren, Gott wirklich erleben, seine Liebe erfahren. Und dann können wir zu den falschen Lustangeboten dieser Welt viel, viel leichter Nein sagen. Der ganze Film, Musik und der ganze audiovisuelle Bereich, das ist alles nur Versprechen nach Faszination und Lust und Erfüllung und so weiter. Das ist ein Imitat dessen, was Gott wirklich gibt. Und Menschen brauchen etwas. Sie brauchen Faszination. Sie brauchen irgendwie innerliche Erfahrungen. Und weil sie dann in Gott das nicht finden, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt, oder sie nicht die Mühe machen, das zu suchen, ja, den Fernseher anzumachen, sich berieseln zu lassen, ist viel, viel einfacher, als sich durch all die Unlust und die Lähmung und die Gleichgültigkeit und den Widerstand des Fleisches durchzukämpfen. Es ist viel, viel leichter, sich einfach berieseln zu lassen. Aber das Ergebnis ist so gewaltig unterschiedlich, dass es sich allemal lohnt, diese kleinen Mühen auf sich zu nehmen und den leichten Tröstern zu widerstehen, zu sagen, nein, ich will das Echte haben. Ja. Wie ich das gestern sagte, diese Berieselung mit den Medien, es nimmt uns den Hunger nach Gott. Es nimmt uns diese Sehnsucht, Gott zu begegnen. Es gibt uns eine Verfassung, wo wir nicht mehr glauben können, dass diese Dinge, die hier geschrieben sind, real sind. David hat diesen Strom der Wonnen, so heißt es hier. Er hat das gekannt, er hat das erfahren. Und das war nicht etwas, was damals war und heute gibt es nicht mehr. Was sagt Jesus? Wer Durst hat, der komme und trinke. Jesus gibt etwas zu trinken und er sagt, wer von diesem Wasser, das er gibt, trinkt, der wird keinen Durst mehr haben nach dem Zeug in der Welt, sage ich mal mit meinen Worten. So, Jesus gibt Erfahrungen, nicht nur einen trockenen Glauben in der Kirchenbank, sondern Erfahrungen. Man kann ihn erleben, man kann ihn erfahren. Und das ist der Heilige Geist. Diese Ströme des lebendigen Wassers, die Jesus gibt, das ist der Heilige Geist. Wir können und wir sollen den Heiligen Geist erleben als eine Kraft, die in uns wirkt, nicht nur, aber auch in unseren Emotionen. Gott will, dass ich seine Liebe spüre. Gott will, dass ich Geborgenheit, Annahme, Bejahung, Identität, Sicherheit und vieles, viele mehr, dass ich das erlebe und spüre. Das ist Gottes Ziel. Du sagst ja, bei mir scheint er das nicht zu wollen. Doch. Wir gehen an die ganze Sache ran mit Glauben. Lass dich nicht täuschen, wenn du davon wenig oder manchmal gar nichts spürst. Zieh nicht daraus den Schluss, für dich ist das nicht da. Das ist ein Trugschluss. Und es liegt nicht an Gott und ich möchte nur noch wissen, warum hat Gott mich verlassen? Das ist Unsinn, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ändert sich nicht. Es mag sein, dass Sünde wie eine Mauer ist zwischen Gott und uns, aber dann wird es der Heilige Geist zeigen und dann bringen wir das in Ordnung, dann haben wir Vergebung und dann haben wir Reinigung und dann haben wir wieder freien Zugang zu Gott. Aber der Weg in die Gegenwart Gottes ist Glauben. Glauben und Glaube ruht auf Tatsachen. Und diese Tatsachen sind nicht deine Gefühle, sondern ist das Wort Gottes. Darauf ruht der Glaube. Und wir müssen glauben, unser Vater im Himmel ist zu uns so, wie Jesus es beschrieben hat. Und wenn Jesus sagt, der Vater belohnt Gebetszeiten, dann belohnt er Gebetszeiten. Fertig. Ob ich das am Ende nach meiner Gebetszeit spüre oder nicht. Ob ich das irgendwie ablesen kann oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir gewöhnen uns einen Lebensstil an. Wir suchen Gott, weil Gott uns geboten hat, ihn zu suchen. Und wir wollen nicht von Montag zu Dienstag Resultate haben, sondern wir sagen, wir tun das bis an unser Lebensende. Manche Leute hören die Botschaft, jemand sprach zu mir und hat gesagt, du, ich habe das gehört, wie du das lehrst über Gott suchen. Manchmal mache ich ganze Serien und beschreibe das und lehre nur darüber. Und dann sagt er, ja, ich habe das gemacht, ich habe das ein ganzes Jahr gemacht und jetzt habe ich damit aufgehört. Ich sage, wenn du nach einem Jahr aufgehört hast, hast du von Anfang an meine Lehre nie verstanden. Weil da kommt nicht vor, nach einem Jahr aufhören. Man kann das nicht probieren. Man kann überzeugt sein vom Wort Gottes. Das ist, was Gott will, wie ich leben soll. Nicht, ich versuche das auch mal. Ich will, dass mir ein bisschen besser geht. Das ist nicht so eine kleine Selbsthilfetherapie oder sowas. Sondern das ist, wie Gott will, dass wir mit ihm leben. Und wir tun es, weil es richtig ist, nicht weil wir in 2 Wochen Resultate haben wollen. Und nur wenn wir uns hingeben und sagen, wir werden lernen, unser Leben lang Gott zu suchen, Gott an die erste Stelle zu setzen und morgens zuallererst Zeit mit ihm zu haben, nur dann werden wir durchkommen. Wenn wir sagen, wir probieren das mal für ein paar Wochen, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nichts bringen. Du wirst höchstwahrscheinlich nichts erleben in diesen paar Wochen und dann bist du noch enttäuschter als vorher. Wir müssen vom Wort her verstehen, das ist, was Gott will. David sagt es, such den Herrn. Such nach dem Herrn. Fragt, 1. Chronik 16, fragt nach dem Herrn alle Zeit. 1. Chronik 16, Vers 11. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Nicht einmal, nicht ab und zu, sondern beständig. Und wenn du das kombinierst mit den anderen Aussagen über sein eigenes Gebetsleben, dann siehst du, was es bedeutet. Beständig heißt jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Gott hat uns gemacht, dass wir ihn suchen. Dafür leben wir. Dass wir sein Angesicht suchen. Paulus sagt es sogar zu den Philosophen in Athen. Das ist, warum Gott den Menschen gemacht hat, dass er ihn sucht. Ihn tastend zu fühlen. Was muss das für ein Affront gewesen sein für die Philosophen? Da redet er von Gefühle und Erfahrungen. Aber hat es ihn gesagt, das ist der Wille Gottes. Tasten zu fühlen. Man kann und man soll und man muss Gott erleben. Nicht jeden Tag und nicht immer gleich, aber es muss da sein auf eine regelmäßige Art und Weise. Frieden ist ein Gefühl. der Friede Gottes. Das ist das Erste, was wir erleben in der Gemeinschaft mit Gott. Und der Friede Gottes kommt, wenn wir die Gerechtigkeit aus Glauben, die geschenkte Gerechtigkeit angenommen haben und nicht mehr in eigener Kraft leben, nicht mehr versuchen, selber gut zu sein, sondern wir nehmen die geschenkte Gerechtigkeit an. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und der Vater hat mich angenommen, weil Jesus seine Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit Jesu mir angerechnet wird. Deswegen nicht, weil ich immer wieder gucken muss, oh, da habe ich versagt, das habe ich nicht richtig gemacht, das ist nicht in Ordnung und hier und so weiter. Natürlich, wenn der Heilige Geist uns überführt, dann dürfen wir das nicht übergehen und ignorieren. Aber Christus ist unser Weg zum Vater. Seine Gerechtigkeit, sein Wohlgefallen, sein Zugang zum Vater wird mir angerechnet. Und weil er für mich bezahlt hat, deswegen haben wir Zugang. Jesus hat nicht nur für dich, ist nicht nur für dich gestorben, er hat auch für dich gelebt. Und sein Lohn wird uns angerechnet. Und deswegen können wir zum Vater kommen. Und wir sind genauso willkommen beim Vater, wie Jesus das ist. Genauso. Und dann gehen wir in den Spuren Davids und wir legen uns fest. Gott gebietet mir, ich soll ihn suchen, also tue ich das. David sagt im Psalm 27, du hast geboten, sucht mein Angesicht. Ich suche dein Angesicht. Weil du es geboten hast, als Antwort darauf, nicht weil ich da so schöne Dinge erlebt habe, aber weil du es geboten hast, Gott zu suchen, muss ein Lebensstil werden. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir Gott kennenlernen und wie unser Herz verändert werden kann. Und gerade der Anfang in diesem Leben ist schwer. Wir brauchen die Grundlage des Wortes Gottes. Und darum sind diese Beschreibungen im Wort, dass wir sagen, David beschreibt, da gibt es einen Strom von Wonne, mit dem sättigt Gott seine Kinder. Dieser Strom von Wonne ist für mich da, weil Gott kein Ansehen der Person kennt. Also habe ich ein Recht, das zu erleben. Sondern Gott, du willst, dass ich dich spüre. Du willst, dass ich dich erfahre. Du willst, dass ich mich satt trinke in dir. Du willst, dass ich in Ruhe und in Geborgenheit und in Sicherheit komme bei dir. Das willst du. So finde solche Schriftstellen, rüste dich damit aus, das ist deine Marschverpflegung durch die Wüste. Weil wenn wir uns entscheiden, wir werden dieses Leben führen wie David, wir werden Gott jeden Tag suchen. Und sei es am Anfang nur Viertelstunde oder so. Das Erste, was du höchstwahrscheinlich treffen wirst, ist nicht Gott, sondern die Trockenheit und die Unfruchtbarkeit und die Gleichgültigkeit und die Lähmung und die Apathie deines eigenen Herzens. Das ist höchstwahrscheinlich das Erste, was du treffen wirst. Nicht die Oasen, die Wüste. Und wir brauchen Marschverpflegung für den Weg durch die Wüste. Und weil wir uns nicht auf unsere Gefühle gründen können, brauchen wir etwas anderes. Und das ist das Wort Gottes. Und darum studiert auch die Psalmen, die ja fast alle von David sind oder von Leuten, die er dann trainiert hat und die seine geistlichen Schüler waren. Studiere die Gebete und finde heraus, was er dort für Dinge sagt über seine Beziehung mit Gott, wie er Gott erlebt, wie er Gott begegnet. Eine Schriftstelle heißt es, ich werde gesättigt, wenn ich erwache, ich werde gesättigt am Morgen, wenn ich erwache, mit deinem Bild. Und ich glaube, der Grund, warum viele Gläubige nicht am Bild Gottes gesättigt werden, weil sie ein vollkommen falsches Bild haben, ein falsches Bild von Gott haben. Und Gott in sich drin nicht sich so vorstellen, wie die Bibel ihn beschreibt. Sie haben ein falsches Gottesbild. Das ist der Fluch der menschengemachten Kultur. Das ist die Absicht des Teufels von Anfang an, das wunderbare Bild Gottes zu verdrehen. Weil wenn Gott ungerecht ist, wenn Gott hart ist, wenn Gott streng ist, wenn Gott unattraktiv ist, wenn Gott irgendwie, was weiß ich, einfach irgendwie ungenießbar ist, dann warum ihn suchen? So, die Absicht des Teufels ist, das Bild Gottes zu verdrehen, dass wir eine falsche Vorstellung haben. Ja, Und dann ist Gott irgendwie ein knallharter Staatsanwalt, ja? Ein gnadenloser Richter, aber er ist nicht der Vater. Ja? Und es ist ein langer Prozess, bis das Wort Gottes vom Heiligen Geist genommen werden kann und unser Herz verändert werden kann und unser Herz endlich anfangen kann zu glauben, Gott ist zu mir so, wie sein Buch ihn beschreibt. Das ist ein langer Prozess. Und erst wenn wir uns festlegen, wir werden Gott regelmäßig suchen, entdecken wir, wie viel Unglaube, wie viel Widerstand, wie viel Abneigung und Verweigerung in unserem Herzen ist Gott gegenüber. Vorher, wir wissen das überhaupt nicht. Wir haben keine Ahnung, was mit unserem Herzen los ist. Aber wenn wir uns hingeben, wir werden Gott suchen, dann treffen wir diese Widerstände in unserem Herzen. Und wir brauchen Kraftausrüstung, um da durchzugehen. Weil das nicht einfach ist. Und auch manchmal nicht schön ist, nicht angenehm ist. Aber ein Marsch durch die Wüste ist nicht angenehm. Es ist schwer. Es ist anstrengend. Und da siehst du diese ganze Lehre der falschen Gnade. Ich sage, bloß nicht anstrengen. Heute Christen haben riesen Angst davor, etwas aus eigener Kraft zu tun. Das ist richtig eine ganz dicke Lehre geworden. Wir dürfen ja nichts aus eigener Kraft tun. Sie haben keine Angst zu sündigen, aber sie haben Angst, etwas aus eigener Kraft zu tun. Ich sage, du überlegst auch nicht lange, ob du in der Kraft der Gnade oder in eigener Kraft auf die Toilette gehst. Du hast das Bedürfnis, du musst auf die Toilette gehen und du gehst und fertig. Oh, ich darf ja nichts aus eigener Kraft tun. Ja, dann kann es zu spät sein. Ehe du das rausgefunden hast. Da ist ein Element von Mühe und von Anstrengung in unserem geistlichen Leben. Und die Gnade nimmt das nicht weg. Im Leben von Paulus, wenn er seinen Dienst beschreibt, dann gibt es dort dieses Wort Mühe. Und das war nicht, weil er einen Mangel an Gnade hatte. Er hatte zu wenig Gnade und deswegen hat er sich immer noch abgemüht. Das ist eine völlig irrsinnige Anschauung. Aber die Mühe bezieht sich, oder Fleiß und Disziplin bezieht sich einfach nur darauf, regelmäßig das Fleisch zu überwinden und Gott zu suchen. Das ist, wo wir Mühe investieren. Das ist, wo wir Opfer bringen. Und das sehen wir im Leben von David. Und er ist uns so ein gewaltiges Vorbild. Und ich glaube, all diese Psalmen sind beschrieben, damit wir Einblick haben in sein Gebetsleben und damit wir Einblick haben in die Verheißungen Gottes. Weil Gott ist keiner, der die Person ansieht. Was er für David getan hat, wird er für uns tun. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir in dieser Art von Entschiedenheit Gott suchen, wie David das getan hat. Und dann wird Gott sich zeigen. Und da ist auch dieser vierte Punkt. Ich hatte Geld, Zeit, Beziehungen und dann eigene Gefühle. Wir bringen das Opfer der eigenen Gefühle. Wir tun es, weil es richtig ist. Nicht, weil wir uns danach fühlen, weil es richtig ist, weil Gott Lob verdient, weil Gott Ehre verdient. Er ist es wert, dass wir ihn erheben. Er ist es wert. Und wir tun es, weil er es uns geboten hat. Und nicht, weil er gesagt hat, tu es dreimal und dann kommen die Schauer vom Himmel und du wirst so entzückt sein und du wirst nie wieder irgendwie einen Mangel haben. Das ist Quatsch. Und nur wer dieses Gelübde macht, ich werde nicht mehr zulassen von Undankbarkeit, von schlechter Laune, von Meckern und Murren und all diesen Dingen bestimmt zu sein, sondern ich werde mein Leben kultivieren, disziplinieren und Dankbarkeit entwickeln. Nur der wird entdecken, wie viel Rebellion danach ist. David sagt, alle Zeit will ich den Herrn loben. Sein Lob soll alle Zeit in meinem Mund sein. Das sind schöne Bibelverse für dich, bis zu dem Tag, wo du sagst, okay, hier mache ich es jetzt fest. aller Zeit soll das Lob Gottes in meinem Mund sein. Und dann entdeckst du erst, was er da gemacht hat, was das bedeutet, was für Opfer er gebracht hat. Und das war eine der grundlegenden Lektionen, die Gott mir beigebracht hat als junger Christ. Ich habe damals die Psalmen studiert und das Wort Gottes überwinden und leben im Sieg und diese Dinge. Und ich hatte eine kleine Gruppe von 20 Leuten und da habe ich diese Dinge gelehrt. Alle Zeit Sieg in Christus und wir überwinden bei weitem durch den, der uns geliebt hat und all diese wunderbaren Dinge. Und das hat so einen Spaß gemacht, so diese Überwinterbotschaft zu predigen. Und ich war total berauscht von mir selber. Ich war total begeistert. Und da kam eine ältere Schwester, die war die Gemeindeschwester. Und sie sagte, doch, Gott hat dir ein wunderbares Wort gegeben. Wunderbar. Jetzt fehlt dir nur noch eins. Ich denke, also, wenn ich so eine Salbung habe, so ein wunderbares Wort, was soll mir da noch fehlen? Und dann sagt sie, ja, dass du lebst, was du predigst. Und ich hatte gewisse Gelüste, diese Schwester zu würgen. Nur ein bisschen. Aber um mir zu zeigen, so spricht man nicht mit dem Gesalbten des Herrn. Also, natürlich lebe ich diese Dinge, sonst würde ich das doch nicht predigen. Aber dann, kurze Zeit danach, das war wie die Einleitung zu dem, was dann Gott tat in meinem Leben. Dann war eine kleine Verfolgung und Menschen haben schlimme Dinge über mich gesagt und mich verurteilt und Intrigen gesponnen. Und da sind einige Dinge gewesen, die waren nicht sehr schön. Und ich war ganz neu auf dem Gebiet. Das war das erste Mal. Ich war 2 Jahre Christ und ich wusste nicht, dass Geschwister so sein können. Ich war darauf nicht vorbereitet, weil ich auch kein richtiges Evangelium am Anfang gehört habe. Ich habe das nie verstanden oder nie gehört. Jesus sagt, komm, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Ja, was heißt das? Ja, stirb. So, dann waren meine ersten Schritte in den Dienst und ein paar Baptistenkinder haben sich bekehrt und wurden geisterfüllt. Und ich dachte, wow, das ist der Anfang, Halleluja, von jetzt an geht's los und ich erobere die Welt. Und dann brach eine Verfolgung los und Menschen, die ich kannte, mit Namen und Gesichtern, haben Lügen über mich erzählt, haben mich beschuldigt und so weiter. Und auf einmal, das tat alles so weh. Und ich war so frustriert und enttäuscht. Wie kann das sein? Ich hole ihre Kinder von einem weltlichen Lebensstil. Die bekehren sich, gehen jetzt gerade mit Jesus, lieben das Wort Gottes und wollen mit Jesus gehen. Und dann kommt so ein Dank von den Eltern. Sektenführer haben sie mich genannt. Guru. Das war ganz schlimm für mich. Ich war neu, jetzt habe ich schon geübt. Aber damals war das alles neu. Und das hat mir so zu schaffen gemacht und ich war so bedrückt und so frustriert und so enttäuscht und so voller Selbstmitleid. Das wusste ich aber damals auch nicht, dass das ganz viel mit Selbstmitleid zu tun hat. Ja, ich bin der Gute und die sind die Bösen und das habe ich nicht verdient und solche Dinge. Und eines Tages ging ich zu einer Schwester, weil ich so bedrückt war und so enttäuscht war und so kaputt war und irgendwie keine Kraft mehr hatte von all diesen ganzen Gerede und diesen Anklagen und all diesen Dingen. Und ich habe ihr erzählt, was passiert ist und was die schon wieder gesagt haben, was alles los ist. Und ich sage, ja, was soll ich jetzt machen? Das war aber nicht eine wirkliche Frage, dass ich jetzt von ihr wissen wollte, was ich machen soll. Das war nur mehr so, mich zu beschweren. Und sie sagt, ich weiß, was du jetzt machst. Du wirst jetzt mit mir zusammen den Herrn preisen. Und in mir ganz spontan, ne, niemals, niemals. Solche schlimmen Dinge tun die Menschen mit mir und jetzt soll ich Gott preisen? Ich dachte, was für eine herzlose Schwester. Statt Anteil zu nehmen, statt mich zu trösten, statt irgendwie auf meiner Seite zu stehen. Jetzt wird sie noch mein Feind und kommt mir jetzt mit Bibelversen. Und sie sagt, aber du hast es doch uns immer gelehrt. Wir können in jeder Situation Gott preisen. Und ich habe nicht widersprochen, aber in mir habe ich gedacht, aber Schwester, verstehst du nicht, jetzt ist es das Leben. Das war eine Predigt, aber jetzt ist es das Leben. Sie hat nicht mit mir diskutiert, sie hat gesagt, du weißt, was das Wort sagt, du weißt, was du uns gesagt hast. Es gibt keine Situation, die uns davon abhalten kann, dankbar zu sein und Gott zu preisen. Und das ist der Weg, wie wir überwinden. Das ist der Weg, wie wir rauskommen. Und dann ging sie einfach auf ihre Knie und hob ihre Hände und fing an, Gott zu preisen. Und ich wusste, dass das die Einladung war, ich soll jetzt das Gleiche tun. Und in mir war so ein Kampf. Einerseits wusste ich, die hat total recht. Und jetzt ist die Stunde. Jetzt muss ich tun, was ich gelernt habe und angeblich schon leben würde. Aber jetzt sehe ich, ich lebe das überhaupt nicht. Ja? Ich halte fest an meiner Rebellion und mir ist Unrecht getan und darum kann ich jetzt nicht dankbar sein und das ist auch überhaupt total unfair, in so einer Situation von mir sowas zu verlangen. Also wie ein kleines, schmollendes Kind. Und sie diskutierte nicht, sie ging auf die Knie und sie fing an, Gott zu preisen. Und ich dachte, wie herzlos. Keine Liebe, diese Frauen. Und ich wusste, ich muss das Gleiche tun. Ich habe gedacht, niemals, niemals. Und dann dachte ich, am besten, ich lasse die preisen und gehe einfach zur Tür und schleiche mich raus und komme nächste Woche wieder. Wenn sie wieder vernünftig ist. Und dann habe ich gewusst, wenn ich jetzt weglaufe, dann habe ich in ganz bewusster, vorsätzlicher Weise das, was ich immer als Wahrheit verkündigt habe, verraten und gebrochen. Und ich dachte, ja, wie soll ich dann nächste Woche ins Meeting kommen und wieder sagen, hey Leute, wir haben Sieg alle Zeit, der Herr ist groß, der Herr ist zu loben, lass uns überwinden durch Dankbarkeit. Die Botschaft kann ich nie wieder bringen. Das war für mich eine Riesenklemme, weil das war eigentlich die einzige Botschaft, die ich hatte zu der Zeit. Ich hatte nur das. Was anderes hatte ich nicht. Das war das Einzige. In Variationen, aber im Kern war es einfach immer das Gleiche. Ja. Und dann habe ich gewusst, ich muss tun, was ich weiß, was ich tun soll. Und der Kampf tobte zwischen, ich weiß, was richtig ist und alles in mir will nicht. Das war ganz, ganz schwer für mich. Und schlussendlich habe ich es getan. Bin ich auf meine Knie gegangen und habe angefangen, den Herrn zu preisen. Aber ich sage dir, das war nicht das große Halleluja. Das war nicht begleitet mit Gefühlen. Das war nicht, oh, wie schön es ist, den Herrn zu erheben. Sondern ich habe gesagt, Herr, ich danke dir in dieser Situation. Und alles in mir sagt, du Idiot. Du Dummkopf. Es gibt nichts zu preisen in dieser Situation. Die haben dir Unrecht getan. Du bist der Gute, die sind die Bösen. Und jetzt sollst du dich noch dafür bedanken, dass sie alles schwach sind. Aber ich habe es gemacht. Und das war der Anfang. Nicht die ganze Geschichte, aber der Anfang, wo ich gelernt habe, Rebellion zu überwinden. In unserem Herzen ist Rebellion gegen Gott. Und wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Bis wir sagen, okay, David hat gesagt, ich mache ein Gelübde, alle Zeit, immer, fortwährend, sein Lob auf meinen Lippen und ich treffe dieselbe Entscheidung. Dann erst kommen wir in Berührung mit diesem Widerstand in unserem Herzen. Und diese Schwester wurde vom Herrn gebraucht, mir zu zeigen, was da in mir los ist und was da überwunden werden muss. Und das war der erste Schritt, der erste, nicht alles, aber das war der erste. Das war der Anfang. Später hatte ich eine Situation, haben wir einen Missionseinsatz, einen Dienst gemacht in Rumänien. Und da war eine Schwester, die war Krankenschwester, und die musste irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen dann einen Tag eher zurück. Und dann blieb das Team dort und ich bin wieder zurückgefahren. Wir fuhren so schön auf der Straße und sie war am Steuer und dann gab es einen Auffahrunfall mit jemandem vor uns mit Anhängerkupplung. Schon mal auf jemanden draufgefahren mit Anhängerkupplung? Da weißt du, was das bedeutet. Die ganze Kraft ist auf einem Punkt konzentriert und das geht bis in den Motor rein und es ist alles vorne kaputt. Und so war es. Kühler kaputt, alles kaputt, Auto ging nicht mehr. Und diese Schwester hatte so ein sonniges, fröhliches Gemüt. Irgendwie hat er sie nicht so sehr berührt. Und alles, was sie sagte, ach schau mal, wir sind hier gerade an der Auffahrt zum Flughafen Budapest, da oben geht es zum Flughafen und weißt du was, ich laufe jetzt einfach hoch und nehme einen Flieger und fliege jetzt den Rest nach Hause. Und ehe ich mich sortieren konnte, war die weg. Und ich saß in diesem Auto alleine, das Auto ging nicht mehr, in Budapest, wo man nicht mal ein Straßenschild lesen kann, warst du schon mal in Ungarn? Also du kommst überall zurecht, ob in Dänemark, in Schweden oder irgendwo, aber nicht in Ungarn. Du kannst diese Schrift nicht, du kannst nicht wissen, wovon die sprechen. Das kenne ich sonst in Europa nur in Finnland, da ist auch so. Drei Äs hintereinander und solche Dinger. Wie auch immer, ich bin da in einem kaputten Auto, ganz alleine. Niemand ist da. Die Schwester geht einfach weg. Mir war zum Heulen zumute. Und ich sage, Herr, was soll ich nur machen? Und da höre ich in meinem Herzen, der Herr sagt, preise mich. Ich sage, wie bitte? Ich mühe mich hier ab, 8 Tage im fremden Land. Die Schwester fährt mein Auto zu Schrott, flattert davon. Ich sitze hier allein im Auto in einem Land, dessen Sprache niemand verstehen kann. Und ich habe nichts, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt soll ich dich preisen? Und ich wusste, das ist Gott. Und ich soll jetzt nicht darüber nachdenken, wo kriege ich jetzt Hilfe her und was mache ich jetzt und so weiter. Ich soll jetzt Gott preisen. Ich kam mir vor wie der letzte Idiot. Wie der letzte Idiot. Ich dachte, okay, Gott. Du sollst wissen, das ist nicht leicht, aber ich mache es jetzt. Ich preise dich. Ich ehre dich. Du bist immer noch gut. Du bist immer noch für mich. Du bist immer noch mein Gott. Du bist immer noch wert, gepriesen zu werden. Du hast dich nicht geändert. Meine Situation hat sich geändert, aber du hast dich nicht geändert. Deswegen können wir Gott preisen, weil er ist allezeit herrlich. Er ist allezeit wunderbar. Er ist nie in Veränderung. Er ist immer der Gleiche. Er ist immer wunderbar. Er ist immer gut. Und weißt du, wenn du alleine bist und niemand da ist, ist die Versuchung zu kneifen viel, viel größer. Wenn jemand dabei ist, der sieht dann, was du tust und wie du reagierst. Aber wenn du ganz alleine bist. Ja? Und so habe ich den Herrn gepriesen. Und das war nicht mit Gefühl, das war nicht mit großer Dankbarkeit und großer Ergriffenheit, sondern da war so viel Selbstmitleid und so viel Wut da. Wie kann die das machen? Fährt mein Auto zu Schrott und dann flattert sie einfach davon und ich bin jetzt da und was soll ich jetzt machen? Und ich habe Gott gepriesen. Gar nicht lange, ein paar Minuten. Und jemand klopft an meine Scheibe und sagt, hast du Probleme, brauchst du Hilfe? Und der sprach eine Sprache, die ich verstehen konnte. Und er bot sich an, mir zu helfen. Und er wusste, wo eine VW-Werkstatt ist und schleppte mein Auto zur Werkstatt. Und dann haben sie mein Auto repariert. Und 2 Tage später bin ich wieder gefahren und alles war gut. Und ich habe einen wunderbaren Tag in Budapest auf der Donauinsel gehabt und habe gebetet dort für das Werk Gottes in Rumänien und Kommunismus zu Ende, Ceausescu fertig und all diese Dinge. Und es war ein wunderbarer Tag, ich war so gesegnet. Und es lief alles von alleine. Alles von alleine. Ich habe niemanden gefragt, das kam alles von alleine. Ja. Aber der Punkt war, diese Rebellion, dieses Selbstmitleid, diese Wut zu überwinden. Selbstmitleid ist ein sich bewegen in Lüge. Selbstmitleid ist Lüge. In Selbstmitleid sage ich, keiner kümmert sich, keiner interessiert sich, keiner nimmt Anteil, ich bin ganz alleine, ich bin völlig verlassen. Das ist alles Quatsch, Gott ist doch da. Gott hat sich doch nicht geändert, Gottes Herz hat sich nicht geändert. Selbstmitleid ist Lüge, wir leben in der Lüge. Wir reden Lüge, wir fühlen Lüge, wir bewegen uns auf der Ebene von Lüge. Und diese Dinge müssen überwunden werden, die müssen überwunden werden. Und sie werden überwunden durch diese simple, einfache Hingabe. Gott, ich werde niemals zulassen, dass irgendeine Situation mich davon abhält, dich zu preisen. Du verdienst es, du bist es wert, gepriesen zu werden. Und niemals werde ich zulassen, dass eine Situation mich abhält, dich groß zu machen, dich zu ehren. Und dann führt der Herr uns durch diese Widerstände in unserem eigenen Herzen. Rebellion, Wut, Rechthaberei, Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit und all diese Dinge, die sind in unserem Herzen, aber wir haben keine Ahnung davon. Bis wir sagen, wir werden Gott die Ehre geben, egal was. Egal was es bedeutet. Wenn du das studierst in den Psalmen, ich habe es jetzt hier nicht in meinen Notizen, aber ich erinnere mich, es waren über 40 Mal in den Psalmen, kommt diese Formulierung, ich will vor. Über 40 Mal, ich will. Und so lernen wir ein Gebetsleben, so lernen wir zu überwinden. Ich will den Herrn preisen und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Psalm 7, Vers 17, Psalm 9, Vers 2. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen. Will erzählen alle deine Wundertaten. Jubel will ich opfern. Psalm 27, Vers 6. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ich will frohlocken, mich freuen. Psalm 31, 7. 30, 1. Ich will dich erheben. Ich will deinen Namen bekannt machen durch alle Generationen. 45, 17. Und so weiter und so weiter. Ich will, ich will, ich will. Über 40 Mal. Wir lernen aus dem Sumpf unserer Seele herauszukommen durch Festlegungen. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Wir legen uns fest und rede von dem, was du willst. Und du willst das, was du sollst. So, der Herr sagt, du sollst mich preisen, also ich will dich preisen. Oder ich will mich freuen in dem Herrn. Was für eine Aussage. Das kann kein Mensch da draußen verstehen, wenn ein Gläubiger sagt, ich will mich freuen. Entweder die freuen sich, dann müssen sie nicht sagen, ich will mich freuen. Oder sie freuen sich nicht, dann nützt es auch nichts, sich dafür zu entscheiden. Das kann kein Mensch verstehen, außer wer das Wort Gottes kennt und wer weiß, wie man durch Entscheidung, durch Hingabe an die Wahrheit sich verbindet mit der Kraft des Heiligen Geistes und die Seele, den Widerstand der Seele überwindet. Rede von dem, was du sollst und mach es als ich will. Wenn du da Gebote findest, dann nimm sie an, und sag, ich will. Natürlich, wir brauchen Gottes Kraft dazu, aber Gottes Kraft wird nicht kommen, bevor wir uns nicht entschieden haben, dass wir es tun werden. Viele Leute wollen erst sehen, ja, wie soll das gehen? Aber sie haben sich noch nicht entschieden, dass es geht. Und es wird nie funktionieren. Erst kommt die Entscheidung. Gott gebietet es. Es ist gerecht, es ist fair, es ist gut, es ist heilsam für mich, dass er das gebietet. Und deswegen sage ich ja dazu und ich will tun, was er geboten hat. Ich will tun. Diese Festlegung, dieses Erklären, was wir wollen, ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um stark zu werden und herauszukommen aus den Abhängigkeiten von unseren Gefühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Ein dankbares Herz kommt durch Entscheidung zu Dankbarkeit. Ich will danken. Ich will dankbar sein. Und das sind die Dinge, die zählen. Das sind die Dinge, die Gott Gelegenheit geben, in uns ein Werk zu tun. Psalm 51 kennt ihr alle. Opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. David hat nicht nur Gelübde für sich getan, sondern viele Male, hier ist eine Stelle, aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen, fordert er uns auf, auch Gelübde zu tun. Er fordert uns auf, die gleichen Gelübde zu tun, nämlich dieses Lobopfer, diese Dankbarkeit zu kultivieren. Wir erfüllen dem Höchsten unsere Gelübde, indem wir Dank opfern. Und dann heißt es am Schluss in Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Durch Dankopfer bahnen wir einen Weg. Und auf diesem Weg kann dann Gott kommen. Das heißt, je nachdem, nach der Breite dieses Weges, den ich bahne, kann Gott kommen. Ich bahne den Weg, auf dem muss dann Gott kommen. Das heißt, Gott ist darauf angewiesen und er kann nur den Weg benutzen, den Pfad in mein Leben benutzen, den ich ihm gebahnt habe. Und du kannst entweder einen kleinen Trampelpfad durch den Dschungel deiner Seele bahnen oder eine achtspurige Autobahn. Wir bestimmen das Maß, wie Gott uns segnen und wie Gott uns dienen und wie Gott uns Gutes tun kann in unserem Innern. Wir bestimmen das Maß. Wir bahnen einen Weg. Und dieser Weg, der gebahnt wird, ist der Weg in unseren Herzen. In unseren Herzen. Psalm 84 wird von Menschen gesprochen, die Gott vertrauen. Sie haben gebahnte Wege in ihren Herzen. Gebahnte Wege in den Herzen. Da ist, das, ist der Widerstand. Nicht in Gott, nicht will er uns segnen oder nicht, sondern wie sehr kann er uns segnen. Wir bahnen einen Weg. Und Dankbarkeit ist ein wichtiges Opfer, das wir üben müssen in Situationen, wo uns nach allem zumut ist, aber nicht nach Dankbarkeit. Und dadurch verherrlichen wir Gott, aber gleichzeitig bahnen wir einen Weg. Und auf diesem Weg wird Gott kommen und er wird uns das Heil, sein Heil sehen lassen. Also wir werden genießen, dass Gott eingreift, dass Gott treu ist, dass Gott gut ist, dass wir mit Gott rechnen können, dass er zu uns steht. Wir werden das erleben. Mit Dank erheben wir Gott über unserem Leben, über unsere Umstände. Wir erheben ihn. Wir erklären ihn zum Gott über unserem Leben. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch für dich. Sagst, wieso ihn erklären? Er ist doch Gott. Ja, er ist Gott, aber er soll Gott sein über meine Umstände. Er soll Gott sein über mein kleines Leben. Und das ist ja nicht automatisch. Er ist Gott im Himmel. Aber wir müssen etwas tun, damit seine Herrschaft hier auf Erden kommt. Wille Gottes geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir tun etwas, um Gottes Herrschaft aufzurichten in unserem Leben und dann auch in unserer Gemeinde oder da, wo wir Verantwortung haben. Das hat mit unserer Haltung zu tun. Dankbarkeit erhebt ihn. Psalm 69, 31. Ihn zu erheben mit Dank. Das ist eine gewaltige Lektion, die wir lernen können aus dem Gebetsleben von David. Dass Gott von uns Beständigkeit möchte, dass Gott von uns Hingabe möchte an dieses simpel einfache Gebot, ihn zu loben, ihn zu ehren, alle Zeit. Und besonders dann, wenn wir keine Antwort wissen, wenn wir nicht sehen, wie soll die Lösung aussehen, wie können wir hier aus dieser Situation herauskommen, dann ihn zu loben. Das demütigt unseren Verstand. Und das bringt uns in diese neue Dimension, dass wir lernen, aus dem Herzen zu leben, mit Vertrauen zu leben und nicht immer selber in Kontrolle sind. Unser Verstand möchte permanent Antworten und Lösungen sich selber ausdenken. Permanent. Aber wir sollen in allen Dingen an den Herrn denken, in all unseren Wegen auf ihn vertrauen. Und wir üben dieses Vertrauen ein, indem wir Dankbarkeit praktizieren. So üben wir das ein. Und das muss erklärt werden, das muss ausgesprochen werden. Es reicht nicht aus, das nur zu denken, sondern je mehr wir das aussprechen, umso mehr einfach kann der Heilige Geist da in die Tiefe gehen und kann arbeiten an unserem Herzen. Unglaube, Verweigerung, Rebellion, Auflehnung, Unabhängigkeit. Das sind die Festungen unseres Herzens. Die hast du und die habe ich. Aber Gott hat uns Waffen gegeben und Wege gegeben, wie wir das überwinden können. Und wir müssen es anwenden. Nicht nur davon hören, nicht nur dem zustimmen, nicht nur sagen, ja, das macht Sinn, sondern wir sagen, das ist, wie ich leben werde. Wir legen uns fest, machen Gelübde. Wir sagen, Gott, wir werden dich ehren. Wir werden rauskommen aus der Unabhängigkeit. Wir werden rauskommen aus dem uns beklagen und ungerecht behandelt sein und schimpfen und anklagen und all diese Dinge. Wir kommen heraus aus diesen Dingen. Gott wird uns beistehen, wenn wir nicht mehr uns selber helfen. Und zu schimpfen, zu klagen, zu jammern, ist nichts anderes als ein Versuch, sich selber zu helfen. Amen. So ist es. So, das sind gewaltige Lektionen in der Art und Weise, wie David mit Gott gelernt hat zu gehen. Lass uns noch zu einer Schriftstelle gehen im 3. Mose, Kapitel 6. Und schauen, was das mit uns zu tun hat. Es ist hier das Gesetz vom Brandopfer. Und von dem Priesterdienst und wie der Priesterdienst auszusehen hat. Und hier heißt das Gebot des Herrn, das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und dann heißt es weiter im Vers 5, und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. Und Vers 6 noch einmal, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. In 6 Versen dreimal diese Wiederholung, das Feuer muss in Brand gehalten werden, das Feuer darf nicht erlöschen. Darum geht es. Wir sind Priester. Und Gott hat ein Feuer angezündet auf dem Altar unseres Herzens. Das ist das Feuer der Liebe, das Feuer der Anbetung. Und dieses Feuer darf nicht erlöschen. Und es ist die Aufgabe des Priesters, zu wachen, dass die Flamme nicht erlischt. Gott hat dieses Feuer angezündet. Aber dieses Feuer muss durch deinen Beitrag am Leben gehalten werden. Das ist diese Kombination zwischen Gottes übernatürlichem Werk und meiner natürlichen Kooperation. Und der Priester hatte die Aufgabe, wie es hier heißt, Vers 5, der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Jeden Morgen. Du bist Priester. Du hast ein Feuer. Du musst es pflegen. Morgen für morgen. Der Priester musste Holz herbeischaffen. Das ist richtige Arbeit. Das Holz kam nicht übernatürlich angeflogen oder mit Engelshänden irgendwie huldvoll ihm übergeben, sondern er musste losgehen, er musste das Holz besorgen. Und musste das Holz dort anzünden, die Asche wegtun und so weiter. Es war eine Pflicht, eine Arbeit, die der Priester zu tun hatte, jeden Morgen. Das ist ein Bild für das Leben im Geist, für das Leben in Anbetung. Ohne Entschiedenheit, ohne Einsicht, ohne Hingabe, ohne Verpflichtung werden wir nicht in die Dimensionen des Geistes kommen. Das wird nicht funktionieren. So, wir legen uns fest, wir sagen, Gott, wir wollen dir dienen, wir werden dich anbeten, wir werden dich ehren, wir werden dich erheben, wir werden ein bisschen Mühe investieren und zwar nicht ab und zu, wenn uns danach ist, sondern jeden Morgen, jeden Morgen. Spricht jemand Russisch? Kajde utra. Jeden Morgen. Jeden Morgen zünden wir das Holz an. Such Gott, mach das fest in deinem Leben. Und das ist eine solche kleine, harmlose Sache. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die gewaltige Berufung haben oder meinen zu haben. Das kann man manchmal nicht so genau auseinanderhalten. Und sie tun alles Mögliche, um in den Plan Gottes zu kommen, in ihre Berufung zu kommen. Aber sie verpassen dies hier, weil das so unspektakulär ist und weil das so mühsam ist und weil das auch keiner sieht. Und sie verpassen das. Aber sie rennen zu allen Meetings, wo die Propheten kommen und prophezeien immer wieder neu über das Leben. Und sie sammeln Prophetien wie Briefmarken und freuen sich daran, was sie da alles gehört haben. Aber wenn wir nicht die einfachen kleinen Dinge tun, da kann Gott gesprochen haben, sonst etwas. Es wird niemals in Erfüllung kommen. Es wird niemals kommen. Es beginnt im Kleinen, im Verborgenen, wo wir Opfer bringen, wo niemand daneben steht und uns applaudiert. Niemand. Wo niemand beeindruckt ist. Wo niemand sagt, oh, guck mal, was für eine Hingabe, was für ein Vertrauen zu Gott. Niemand ist da. Und dann vielleicht Jahre später, dann kommt Gott und sagt, weißt du, damals diese Situation, das hat mir so gefallen. Und das hat mich dazu gebracht, dich zu befördern und dich in neue Dimensionen zu bringen. Gott sagt es nicht einmal in dem Moment. Er schweigt einfach, aber er genießt. Er genießt deine Mühe. Er genießt das. Aber es zählt, es bedeutet etwas, Opfer zu bringen für Gott im Verborgenen. Es bedeutet etwas. Und sich anzugewöhnen, die Widerstände im eigenen Herzen zu überwinden, nicht mehr zu akzeptieren, nicht mehr sich erpressbar zu machen von unseren Gefühlen. Ja, wenn ich danach Lust habe, dann bete ich, aber wenn ich keine Lust habe, dann kann Gott das ja nicht von mir erwarten. Doch, er erwartet. Er erwartet, dass ich ihn ehre, egal wie ich mich fühle, egal wie mir zumute ist. Es muss nicht das große Halleluja sein, das kleine reicht auch. Und manchmal habe ich extrem trockene Gebetszeiten, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal Beschuss, Widerstand des Feindes, manchmal auch andere Gründe oder manchmal weiß ich überhaupt nicht warum. Aber ich habe immer wieder trockene Gebetszeiten, nicht die ganze Zeit, und normalerweise nicht, aber ich habe immer wieder extrem trockene Gebetszeiten. Und dann sage ich Gott, das ist heute sehr schwer, du sollst das wissen, dass mich das was kostet. Ich möchte, dass du das wahrnimmst. Das fällt mir heute nicht leicht zu beten. Hat er schon längst gemerkt, aber ich muss es ihm nochmal deutlich sagen. Und trockene Gebetszeiten, durch die du dich durchquälst, sind Gott kostbar. Die sind Gott kostbar. Und der Teufel kommt und sagt, ja guck mal, glaubst du denn solche jämmerlichen Gebetszeiten, wo du alles nur aus Pflicht machst, wo du gar nichts in deinem Herzen fühlst, meinst du, dass das irgendwie zählt? Ja, es zählt. Es zählt. Es ist extrem wichtig. Und in den trockenen Zeiten wirst du stärker. Es ist einfach, wenn alles gut geht und wir so richtig im Segen fließen zu beten. Es ist einfach. Aber wenn da Widerstand ist, wenn es schwer ist, wenn wir nichts fühlen, das zählt. Und unsere geistlichen Muskeln werden noch stärker. Unsere geistlichen Muskeln. Wie sagt der Hebräerbrief, stark geworden im Kampf. Wir möchten gerne stark werden, damit wir dann in den Kampf gehen. Nein, in der Bibel geht man in den Kampf in Schwäche. Und dann im Kampf wird man stark. Im Kampf. So die Ordnung Gottes sind an dieser Stelle ganz anders. Wir werden stark im Kampf. Indem wir die Herausforderung annehmen, wir lassen uns von unserer Seele nicht mehr bestimmen. Gott ist beständig und er wirkt in mir Beständigkeit. Und ich werde nicht mehr auf und ab gehen. Und hin und her bewegt sein von den Umständen und von meinen eigenen Gefühlen. Und bevor das nicht etabliert ist, wer will von Dienst sprechen? Wenn Leute nur, weil es ihnen schlecht geht, nicht zum Hauskreis kommen, was für einen Dienst will man ihnen geben? Wenn Leute die Versammlung verlassen, weil sie sich nicht gut fühlen oder weil sie müde sind. Was für eine Verantwortung willst du ihnen geben? Ja. Jemand hat den Schlüsseldienst. Ja, du kannst den Schlüsseldienst nicht jemandem geben, der nur kommt, wenn er gut drauf ist. Das begreift jeder. Und für jede Art von Dienst. Du kannst nicht jemanden einteilen zum Kinderdienst und dann hoffen, dass er am nächsten Sonntag gut drauf ist. Weil wenn er nicht gut drauf ist, bleibt er zu Hause. Das kann nicht funktionieren. So vor Dienst kommt Herrschaft über die eigenen inneren Verfassungen. Das ist der Anfang, das ist die Voraussetzung für einen Dienst, egal was das ist. Sogar auch die praktischen Dinge. Weil wer gefühlsabhängig ist, ist nicht verlässlich. Und wer nicht verlässlich ist, kann keinen Dienst haben. Das ist unmöglich. Die können wir segnen, wenn er kommt, aber er kann keinen Dienst haben. So, das ist der Anfang. Stabilität. Weil wir aus Festlegung leben. Weil wir aus Hingabe leben. Weil wir uns verpflichtet haben. Das ist die göttliche Ordnung. So lebt ein Kind Gottes. Ich sage ja dazu. Das ist nicht ein bedrückendes Gebot. Das ist der Weg in die Freiheit. Das ist der Weg in die Herrschaft. Und ich sage ja dazu. Und ich werde lernen, so zu leben. Und meine Betonung ist immer, ich werde lernen. Nicht, ich verspreche von jetzt ab 150%ig so zu leben. Lass uns realistisch sein. Aber wir lernen. Und mit unserem Versagen gehen wir ehrlich um und vertuschen das nicht und sagen, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Das war nicht richtig. Und wir lernen, stabil zu werden. Wir lernen, zu wachsen und stark zu werden. Und wir überwinden. Und der Heilige Geist kommt in unser Inneres, wenn wir uns hingeben, nach seinen Ordnungen zu leben. Und wenn wir den Heiligen Geist in unserem Inneren erleben, dann kann es einen Schritt weitergehen und der Heilige Geist kann von uns fließen zu anderen. Und jede Form von Dienst, ob das Lobpreis ist, ob das Verkündigung ist, ob das Hauskreisleitung ist, ob das Seelsorge ist, ob das Kinderdienst ist, jede Art von Dienst ist immer nach dem gleichen Prinzip. Etwas von Gott fließt von dir zu anderen. Das ist Dienst. Und wenn es nicht zu dir geflossen ist, wie soll es von dir fließen? Wenn da nicht Überfluss in dir ist, wie soll es zu anderen fließen? Das kann nicht. Deswegen beginnt der Dienst nicht damit, dass wir anfangen, irgendwas Geistliches zu tun, sondern indem wir Raum machen, dass Gott in uns wirken kann. Durch Hingabe, durch Verpflichtung, durch einen Lebensstil, wo wir überwinden und nicht mehr zulassen, von Umständen und Gefühlen hin und her geworfen zu werden. Das ist der Anfang. Und das kannst du lernen bei David. Und er hat es auf die harte Tour gelernt. Jahrelang, 7 oder wie viele Jahre, war er in der Wüste auf der Flucht. Und rein menschlich konnte er nicht wissen, wenn er sich hinlegt und schlafen legt, ob er am nächsten Morgen noch lebendig aufwacht. Die Elitetruppen Sauls waren hinter ihm her, mit dem Ziel, ihn umzubringen. Aber er war in Gottes Hand. Und hat gewusst, Gott schützt ihn, Gott bewahrt ihn. Er ist in der Hand Gottes. Und sagt, ich lege mich hin und ich schlafe. Und Gott, du wachst. Du wachst. Er konnte in diesen furchtbaren Umständen Gott vertrauen lernen. Konnte lernen, von Gott abhängig zu sein. So, lass uns dankbar sein für unsere Umstände. Die sind maßgeschneidert vom Herrn. Aus lauter Liebe. Da kannst du lernen, was du jetzt zu lernen hast. Wenn du sagst, die Umstände sind nicht so gut, Halleluja, das heißt, Gott hat Großes vor. Gott hat Großes vor. Und Dankbarkeit und permanentes Lob Gottes ist der Weg hinein in unsere Berufung. Das ist eine gewaltige Lektion, die man von David lernen kann. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du wachst über uns, dass du uns die Umstände gibst, die gerade richtig sind für uns, um zu lernen, auf dich zu sehen, wegzusehen von uns selbst, dir zu vertrauen und Menschen zu werden, die in Verantwortung vor dir leben und sich nicht mehr diktieren lassen von den falschen Kräften und Stimmungen und Stimmen in unserer Seele, sondern sich bestimmen lassen von deinem Wort. Und wir ehren dich, dass das der Weg ist, den du uns gewiesen hast, stabil zu werden. und Menschen zu werden, die mehr dir vertrauen als uns selbst. Und das wollen wir lernen, Vater. Und das sagen wir dir ganz neu. Wir wollen Anbeter werden. Wir wollen welche sein, die alle Zeit dich ehren und die sich nicht mehr bestimmen lassen von der eigenen Seele. Und stark werden im Geist. Danke. Amen.
Amen.
Amen. Okay.